Wir sind jetzt angelangt in Offenbarung, Kapitel 15, Vers 5. Wir haben ja gesehen, dass, oder ich möchte so sagen, in Vers 5 lesen wir Folgendes. Nach diesem sah ich und siehe, das Tempelheiligtum im Himmel wurde geöffnet, die Zeltwohnung des Zeugnisses. Und wir haben, als wir die letzte Visionenreihe begannen zu lesen, da lasen wir in Kapitel 11, Vers 19 Folgendes. Und es wurde geöffnet, das Tempelheiligtum Gottes im Himmel, und es wurde gesehen, die Lade seines Bundes in dem Tempelheiligtum. Diese zwei Verse sind sehr parallel. In Vers 19 hieß es, in Kapitel 11, geöffnet das Tempelheiligtum Gottes im Himmel. Und hier in 15,5, geöffnet das Tempelheiligtum Gottes im Himmel. Die Zeltwohnung des Zeugnisses. Diese zwei Verse sind parallel. Kapitel 11, Vers 19 und Kapitel 15, Vers 5. Sie lauten zum Teil genau gleich. Und wir haben ja, wir hatten gesehen, dass diese Kapitel, die dazwischen lagen, Kapitel 12 bis 14, waren eine nähere Erläuterung dessen, was wir erfahren haben in der Zwischenvision, in der Zwischenphase zwischen 6. Posaune und 7. Posaune. Es gab eine Unterbrechung nach der 6. Posaune. Und da hatten wir Kapitel 10 und Kapitel 11 gelesen. Und da war diese Geschichte mit den zwei Zeugen, mit dem Tier, das da aufsteigt. Und dieses wurde dann näher erläutert in Kapitel 12 bis 14. Dieser Kampf der Zeugen Christi gegen das Tier, beziehungsweise der Kampf des Tieres gegen die Zeugen Jesu Christi. Und das war näher erläutert in den Kapiteln 12, 13 und 14. Und dann in Kapitel 15 lassen wir von den Überwindern über das Tier. Die himmlische Perspektive zeigt, sie sind die Überwinder. Die irdische Perspektive zeigt, sie sind die Verlierer. Sie sind aber nicht wirklich Verlierer. Also wir haben hier eine Unterbrechung gehabt bei 11,19 bis 15,4. Eigentlich war das eine eigene Visionenreihe, aber das Thema ist eine nähere Erläuterung dessen, was in Kapitel 11 gesagt worden war. Aber jetzt wird das wieder aufgegriffen. Jetzt wird derselbe Vers wie 11,19 wird hier in 15,5 aufgegriffen. Und es heißt jetzt, also das Tempelheiligtum im Himmel wurde geöffnet. Und jetzt kommen diese sieben Boten mit den sieben Plagen, Vers 6, es kamen hervor aus dem Tempelheiligtum, die sieben himmlischen Boten, die sieben Plagen hatten, bekleidet mit reinem und glänzendem Leinen und um die Brust umgürtet mit goldenen Gürteln. Aus dem Heiligtum kommen sie heraus. Und was jetzt kommt, ist die Fortsetzung der Posaunenreihe. So wie die Posaunenreihe die Fortsetzung der Siegelreihe war und gleichsam in dem Bilde, das er sah, als das siebte Siegel geöffnet war, dann waren wir am Ende. Da war das Endgericht. Aber dann hat er diese sieben Posaunen gesehen. Und als der siebte Engel posaunte, so wurde uns gesagt, dann ist der Zorn Gottes vollendet, dann ist das Geheimnis Gottes vollendet. Das Gericht. Dann ist alles fertig. Und da haben wir einen Blick auf das Ende gehabt, als die siebte Posaune ertönte. Aber dann kamen diese Verse dazwischen, die diesen Kampf des Tieres gegen die Heiligen berichtet. Und jetzt greift er wieder auf, genau da, wo er stehen blieb, und setzt da fort. Also ob er sagen will, ja, jetzt nachdem die siebte Posaune ertönt ist und das Endgericht geposaunt hat, und der Blick auf das Endgericht geworfen wurde, jetzt beschreibe ich das. Jetzt kommt dieses Endgericht. Und das wird hier dargestellt in Form von einem Ausgießen von sieben Schalen. Und jetzt werden wir gleich sehen, jetzt gibt es keine Jetzt geht es alles, ja, kein Aufschuss mehr und es geht alles sehr schnell und es gibt keine Zeit mehr, um Buße zu tun. Also die kommen aus dem Heiligtum, aus der Gegenwart Gottes, an der Brust umgürtet wie Könige und Fürsten und Priester, bevollmächtigt, an der Lende umgürtet, an der Brust umgürtet, Ehrwürdige, nicht Soldaten, sondern Ehrwürdige von sich. Soldaten sind an der Lende umgürtet, aber diese Priester, Könige hier, die sind an der Brust umgürtet, hier Engel, die so auftreten, wie wenn sie Ehrwürdige sind, mit goldenen Gurten, erinnern an die göttliche Heiligkeit, an den göttlichen Wert und an die göttliche Gerechtigkeit, alles ist rein. Sie kommen da und eines der vier lebenden Wesen gab den sieben Boten sieben goldene Schalen, die gefüllt waren von dem Grimm des Gottes, der in alle Ewigkeit lebt. Diese Tempelgegenstände, goldene Schalen, die hat man dort immer gebraucht beim Tempel, um das Blut aufzufangen, das Blut der Opfertiere. Und hier sind das Zornesschalen, die mit Zorn Gottes gefüllt sind. Und zwar mit dem Zorn des Gottes, der in alle Ewigkeit lebt. Wir merken, die Sprache ist wieder wie in Kapitel 4. Gott, der in alle Ewigkeit lebt, hat es dort geheißen. Und er greift es wieder auf, diesen Thronsaal Gottes. Von dort kommt das Gericht. Und das Tempelheiligtum wurde gefüllt mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft. Betonung liegt auf Herrlichkeit Gottes und auf der Macht Gottes. Er ist heilig. Und weil er heilig ist, ist er herrlich. Und er ist vollkommen heilig und herrlich, auch in seinem Gericht. Dem gebührt alle Herrlichkeit und alle Macht, der auf dem Thron sitzt, in dem Lamm. Herrlichkeit und Macht, von dem wird jetzt viel die Rede sein. Von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht. Und von der Herrlichkeit der Braut und von ihrer Macht. Und von der Herrlichkeit einer Hure und ihrer Scheinmacht. Niemand konnte in das Heiligtum eintreten, bis die sieben Plagen der sieben Boten vollendet wären. Es ist, als ob Gott nicht abgelenkt werden will. Niemand kann jetzt hineintreten. Alles ist voll von der Heiligkeit Gottes. Das Gericht kommt unmittelbar aus der Gegenwart Gottes heraus. Gott handelt hier in vollkommener Ruhe, nicht im Affekt. Hier ist ein gerechtfertigter Zorn, ein überlegter Zorn. Jetzt braucht nicht mehr gebetet zu werden. Das Gericht kommt aus dem Altar, Vers 7, oder? Vom Altar hörte ich jemand sagen, heißt Gott. Der Altar erinnert an die Gebete der Heiligen. Gott denkt immer noch an die Gebete der Heiligen. Kapitel 16, Vers 1. Und ich hörte eine große, laute Stimme aus dem Heiligtum zu den sieben himmlischen Boten, sagte sie, geht hin und schüttet die Schalen des Grimmes Gottes aus zur Erde hin. Und der erste ging weg. Also hier haben wir wieder die Stimme aus dem Heiligtum. Und es ist alles in Ruhe, aber es ist in großer Heiligkeit hier. Und wir werden erinnert an die Plagen Ägyptens bei dem großen Auszug, ersten Auszug der Israeliten. Hier der zweite Auszug, aber in Gerichtsform. Das Gericht kommt über die Welt, wie damals das Gericht über Pharao kam. Der erste ging weg und schüttete seine Schale aus auf die Erde. Und es entstand ein schlimmes und böses Geschwür an den Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres hatten und die seinem Bild huldigten. Das sind die Menschen, die nicht Jesus Christus nachfolgen. Das sind alle die, die das Mahlzeichen des Tieres haben und die seinem Bild huldigten. Also wir haben hier wieder, achten wir drauf, Vers 2, der erste schüttet auf die Erde, der zweite schüttet auf das Meer, der dritte schüttet auf die Flüsse und die Wasserquellen und der vierte schüttet auf die Sonne. Wir haben hier wieder die vier Teile der Schöpfung, wie wir in Kapitel 14, Vers 7 gelesen haben. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und das Meer und die Wasserquellen. Wie auch in den vier Posaunen, der erste war auf das Meer, der zweite war Entschuldigung, der erste war auf die Erde, der zweite Posaune, der Posaunte, und dann geschah etwas im Meer, dritte Posaunte, und es geschah etwas mit den Süßwasserquellen, und der vierte Posaunte, und es geschah etwas mit den Gestirnen. Da hatten wir auch diese vier Teile der Schöpfung bei den Posaunen. Hier haben wir die vier Teile der Schöpfung bei den Schalen. Aber jetzt wird nicht ein Drittel und ein Drittel und ein Drittel, sondern jetzt wird das Ganze geschlagen. Also jetzt kommt der Zorn Gottes in voller Wucht. Hier das erste auf die Erde, und es entstand ein böses Geschwür, das erinnert an die sechste Plage Ägyptens. Da hat es ja auch Geschwüre gegeben. Ganz bewusst werden hier diese Parallelen gezogen zum Auszug aus Ägypten. Und die Menschen werden geplagt, die das Mahlzeichen des Tieres hatten. Hier sehen wir, es gibt nur zwei Gruppen von Menschen. Die einen, die sind bereit zu sterben, und beten aber nicht das Tier an und nehmen nicht seinen Namen und seine Zahlen an. Die anderen sind alle dem Gericht verfallen. Die haben nicht Buße getan. Es gibt nur diese zwei Arten. Und der zweite Bote schüttete seine Schale aus in das Meer. Es entstand Blut wie das eines Toten, und jede lebende Seele im Meer starb. Hier die fünfte Plage Ägyptens. Alles wird zu Blut. Schöpfung rückwärts. Alles stirbt. Die Lebewesen im Meer sterben. Nicht ein Drittel, sondern alle Lebewesen im Meer. Und die dritte, merken wir, es ist nicht so wie bei den Posaunen und es ist nicht so wie bei den Ziegen. Da gab es immer einen neuen Befehl. Bei den Posaunen, da heißt immer, Gott gibt einen Befehl und dann geht der Engel und posaunt. Hier kommt ein Befehl und alle sieben Engel schütten. Das geht ganz schnell, ganz zügig. Da wird nicht gewartet auf einen zweiten Befehl. Ein Befehl und die sieben schütten ihre Schale aus. Der dritte Bote schüttete seine Schale aus in die Flüsse und in die Wasserquellen. Sie wurden zu Blut. Auch hier. Das Trinkwasser wird zu Blut. Wir vergleichen die erste Plage in Ägypten. Das Trinkwasser wird zu Blut. Jetzt bekommen die blutdürstigen Verfolger ihr Blut zurück. Vers 4, Vers 5, und ich hörte den Boten der Wasser sagen: Gerecht, Herr, bist du, der du bist und der du warst und der du der Heilige bist, weil du diese Gerichte vollstrecktest, weil sie das Blut von Heiligen und Propheten ausschütteten, und Blut gabst du ihnen zu trinken, denn sie sind es wert. Hier sehen wir, es wird noch einmal betont, in all diesen Gerichten, Gott bleibt gerecht. Es ist nicht Ungerechtigkeit Gottes, dass er hier das Gericht schickt. Gerecht bist du, Herr, der du bist und der du warst, der Heilige. Hier heißt nicht, der du bist und der du warst und der du kommst, der da kommt, denn jetzt kommt er. Ja, das ist jetzt gerade dran. Er kommt. Er kommt im Gericht. Der Heilige. Keine Unheiligkeit, keine Unreinheit ist bei Gott. Weil sie das Blut von Heiligen und Propheten ausschütteten, und Blut gabst du ihnen zu trinken. Wer das Volk Gottes antastet, bekommt es mit Gott selbst zu tun. Gott gibt es ihnen zurück. Wenn der Pharao die Israeliten ins Wasser wirft, das Volk Gottes ins Wasser wirft, dann wirft Gott den Pharao ins Wasser. Das ist die göttliche Gerechtigkeit. Und wenn hier Menschen das Volk Gottes, das Blut des Volkes Gottes ausschütteten, dann gibt Gott ihnen Blut zu trinken. Sie sind es würdig. Sie sind es würdig. Dieses Wort, wer ist würdig, haben wir schon noch in den Ohren im Kapitel 5. Wer ist würdig, hieß es. Wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Und hier, diese Leute sind es würdig, dieses Gericht zu empfangen. Sie sind der Strafe würdig. Es ist keine Ungerechtigkeit bei Gott. Wird noch einmal betont. Vers 7, und ich hörte von einem anderen aus dem Altar, wie er sagte: Ja, Herr Gott, Machthaber über alles, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Treu, zuverlässig und gerecht. Treu, zuverlässig, zur rechten Zeit schreitet Gott ein mit Gericht. Treu ist er mit seinem Gericht. Und gerecht ist er in seinem Gericht. Wir sehen noch einmal betont. Vers 8, die vierte Schale. Und der vierte Bote schüttete seine Schale aus über die Sonne. Und es wurde ihr gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen. Die Sonne, die Quelle des Lebens, wird zur Quelle des Todes, der Plage, zu einer Plage. Diese Plagen waren Gericht. Und trotzdem, gleichzeitig, werden wir erinnert, die Menschen tun nicht Buße. Also hätten sie doch noch im letzten Moment Buße tun können, oder? Die Menschen wurden versenkt mit großer Hitze und sie lästerten den Namen Gottes, der über diese Plage Vollmacht hat, und sie taten nicht Buße, in Herrlichkeit zu geben. Sie lästerten. Kein Mensch wird Entschuldigung haben am Thron, am Gerichtsthron, vor dem weißen Thron. Diese Menschen lästern. Dreimal wird das wiederholt, dass die Menschen lästern. Vers 11 noch einmal. Und sie lästerten Gott, den Gott des Himmels. Und in Vers 21 noch einmal. Und sie lästerten Gott wegen der Plage des Tages. Dreimal wird hier in diesem Kapitel betont, die Menschen haben nur noch Lästern übrig. Taten nicht Buße, um ihm Herrlichkeit zu geben, Ehre zu geben. Das war die Botschaft der zwei Propheten. Gebt Gott die Ehre. Sie taten nicht Buße, um Gott die Ehre zu geben. Wie kann ein unbekehrter Mensch Gott Ehre geben, indem er sich bekehrt, indem er Buße tut? So gibt der unbekehrte Mensch Gott Ehre. Aber das taten sie nicht. Gott bekäme Herrlichkeit, wenn ein Mensch Buße tut und aus seinem Mund dann sagt, Herr, du bist würdig und ich bin würdig. Ich habe die Hölle verdient. Wenn Gott heute, wenn Menschen heute Buße tun, dann bekommt Gott Herrlichkeit und Ehre. Aber sie gaben Gott nicht, sie taten nicht Buße, um ihm Herrlichkeit zu geben. Vers 10, jetzt die fünfte und sechste Schale, wie bei den anderen die ersten vier eng zusammengehören, das waren diese vier Teile der Schöpfung, so auch hier, die ersten vier gehören zusammen, auch hier die vier Teile der Schöpfung. Bei den Posaunen war es so, bei den Siegeln ist es so, bei den Siegeln war es so, dass die ersten vier zusammengehörten. Und jetzt hier die ersten vier gehörten zusammen. Und hier kommen jetzt noch zwei, die fünfte und die sechste Schale. Und dann abgesondert davon nochmal die siebte. Aber ohne einen Verzug, ohne einen Zeitverzug. Das, was wir bei den Siegeln hatten, nach den sechsten Siegeln, da gab es einen Zeitverzug. Wartet, bis wir versiegelt haben, die Knechte unseres Gottes, oder? Gab es einen Zeitverzug. Nach der sechsten Posaune gab es einen Zeitverzug. Er sagte dann zwar, es gibt keinen Verzug mehr, aber er sagt, aber dann, wenn dann der siebte Engel posaunt, dann gibt es keinen Verzug mehr. Aber wie es soweit ist, sind da noch die Zeugen unterwegs, die Propheten Gottes, die Menschen warnen vor dem Gericht, die Bußprediger. Und es wird noch verzogen, es ist noch eine Verzögerung. Aber hier, bei den Schalen, ist keine Verzögerung. Zweimal wird zur Buße aufgerufen, beziehungsweise zweimal wird erwähnt, dass die Menschen nicht Buße taten. So ist es. Buße wird also abgelehnt. Sie lästerten in Gottes Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre. Sie taten nicht Buße über ihre Werke. Die Geschwüre sind immer noch da von der ersten Plage. Das ist aber schon die fünfte Plage. Die fünfte Plage, Vers 10, der fünfte Bote schüttete seine Schale aus über den Thron des Tieres und sein Königreich wurde finster. Interessant ist, bei der fünften und bei der sechsten Schale und auch bei der siebten, aber vor allem bei der fünften und sechsten geht es um das Tier. Und genauso wie bei der fünften Posaune eine Finsternis kam, so kommt hier bei der fünften Schale eine Finsternis. Auch da sehen wir wieder Parallelen. Das sollte uns immer, diese Parallelität zwischen den Posaunen und den Schalen sollte uns etwas sagen. Aha, das ist eine Vision. Und die Vision hat eine Botschaft. Die Botschaft ist im Grunde dieselbe wie bei den Posaunen, nur jetzt ist alles viel intensiver. Und alles geht jetzt schnell. Die einzelnen Lebensbereiche des Menschen wurden angetastet. Zuerst nur mit den Dritteln bei den Posaunen. Jetzt werden die einzelnen Lebensbereiche des Menschen angetastet in den ersten vier Schalen, aber ganz. Also die fünfte Schale geht also über das Imperium des Tieres, über den Thron des Tieres, wir vergessen nicht, wer das Tier war. Kapitel 13 haben wir gesehen, wer das Tier ist. Und die Leser, die die Offenbarung gelesen haben, wussten, wer das Tier ist. Das Tier war dieses Weltreich, das damals regierte. Und die Köpfe waren die Köpfe dieses Weltreiches. Also für die Leser der damaligen Zeit war das klar. Ah, jetzt kommt das Gericht über das Tier. Das Gericht über dieses Weltreich. Das römische Weltreich, das die Christen so verfolgte. Das Gericht kommt. Vielleicht sagen wir heute, ja, aber es kam ja nicht. Es kam ja nicht im Jahr 70 und im Jahr 80 und im Jahr 90 auch nicht, im Jahr 100 auch nicht. Vielleicht sagen wir so, aber bitte vergessen wir nicht. Der Herr Jesus sagte diesen Menschen, ich komme bald und die Zeit ist nahe. Er wollte, dass sie das Gericht demnächst erwarten. Er wollte, dass ihnen klar wird, es geht nur noch eine kurze Zeit. Dass er dann aber dann doch verzögert hat, das ist gerade aus dem Grund, was wir gelernt haben im 7. Kapitel und was wir gelernt haben im 10. und 11. Kapitel. Der Grund war, damit Menschen noch Buße tun. Also, das ist die Eigenart der Prophetie und viele Christen haben hier Schwierigkeiten. Sie sagen, ja, in der Bibel steht der Herr Jesus kommt bald. Und damals hat er vor 2000 Jahren hat er schon gesagt, er kommt bald und heute, 2000 Jahre später, kommt er immer noch bald. Wie bald kommt er denn? Ja? Das ist genau die Art der Prophetie. Die Prophetie will den Menschen ganz eng an der Stange halten. Und sagen, es ist nur noch ganz kurz, eine ganz kurze Zeit. Der Herr Jesus weiß selber nicht, wann er kommt. Dass diese Zeit hat der Vater festgesetzt in seiner Macht, sagt er. Und doch ist es bald. Diese Spannung zwischen Naherwartung und Hinauszögerung haben wir schon in der Offenbarung damals. Diese Spannung hatten die Christen damals. Diese Spannung haben wir heute auch. Der Herr wird kommen zu einem Zeitpunkt, da ihr es nicht meint, sagt er zu den Jüngern. Der Herr Jesus hat zu den Jüngern in Matthäus 24 so gesprochen, als ob der Herr Jesus dann kommt, wenn Jerusalem zerstört wird. Oder? Da hieß es, dass die Gräuel der Verwüstung wird aufgestellt im Tempel und der Tempel wird zerstört und es wird kein Stein bleiben auf dem Tempel. Und gleich nach der Drangsal jener Tage kommt der Menschensohn. Jetzt hätte man glauben können, ja, wenn Jerusalem fällt, dann kommt der Menschensohn. Aber er kam nicht. Es kam ein schreckliches Gericht, aber der Menschensohn kam nicht. Er wurde nicht gesehen von niemandem. Das Gericht wurde wieder hinausgezogen. Sie haben Jerusalem zertreten. Jerusalem wurde zertreten von den Völkern, bis die Zeit der Völker erfüllt wird. Und man denkt, wie lange ist die Zeit der Völker? Noch ein Jahr? Wie lange wird Jerusalem zertreten? Noch bis im Jahr 71, bis im Jahr 72, bis im Jahr 73, da war der römische Krieg immer noch, römisch-jüdische Krieg. Nein, es ging weiter. Und dann war dieser Bar Kochba-Aufstand im Jahr 135, wo ein Jude sich als Messias ausgegeben hat und die Römer haben dann unter Hadrian Jerusalem ganz dem Erdboden gleich gemacht. War das jetzt? Kommt jetzt der Messias? Immer noch nicht. Es gab wieder ein Gericht über Jerusalem. Jerusalem wurde weiterhin zertreten, bis die Zeiten der Völker erfüllt sein werden, sagt er. Aber dann, wenn die Zeit der Völker erfüllt ist, dann kommt er. Und er gibt immer den Eindruck, als ob es gleich kommt. Gleich nach der Drangsal jener Tage, gleich danach. Bald, warte noch ein bisschen. Ich komme bald. Und diesen Christen, denen diese Offenbarung geschrieben wurde, dieser Brief, denen wurde auch gesagt, die Zeit ist nahe. Versiegle nicht die Worte der Weissagung in diesem Buch. Ich komme bald. Aber dieses Bald zieht er dann doch wieder hinaus. Aber es wird so beschrieben, als ob der Vespasian, der Kaiser, nachdem der Nero tot war, oder? Und es sieht so aus, als ob das römische Weltreich zerbricht, das Tier stirbt, die tödliche Wunde, ein Kopf dieses Tieres wird getroffen mit einer tödlichen Wunde und man denkt, jetzt ist aber aus mit dem Tier. Nein, da kommt der Vespasian nach den Wirren in Rom, setzt sich auf den Thron als siebter Kopf. Ja, aber jetzt kommt er. Da sagt er, der siebte ist einer von, da spricht er von einem achten. Das werden wir in Kapitel 17 dann noch lesen. Aber es war so, als ob er ihn zeigen wird, jetzt gleich. Noch kurze Zeit, ja. Und genau hier auch. Aber das Gericht wird hier beschrieben. Wenn es dann kommt es ganz schnell. Und dann kommt es furchtbar. Und das Tier war immer dieses Weltreich. Und es war damals das Weltreich der Römer. Und das Weltreich ging weiter. Der Karl der Große und der Napoleon und wie sie alle heißen. Immer ein Weltreich, immer der Gedanke eines Weltreiches. Und immer in Europa. Immer Europa, als ob dieses, ein besonderes Zentrum ist und von Europa ausgehend. Heute träumen sie immer noch vom Weltreich und von der Globalisierung und von der Vereinigung aller Völker. Und sie arbeiten emsig darauf hin. Immer wieder, es geht immer um das Gleiche. Wie lange es noch dauert, weiß niemand. Aber wir sollen immer daran denken, es ist bald. Ich komme bald. Wirklich dann dieses Gericht über das Tier, über den Thron des Tieres. Es wird hier für die Christen, die das lesen, es wird hier so dargestellt, wie es also das Gericht ausgeschüttet wird über den Vespasian, seinen Thron. Und sein Königreich wurde finster und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen, sie lästerten in Gottes Himmels wegen ihrer Schmerzen, wegen ihrer Geschwüre und sie taten nicht Buße über ihre Werke. Und der sechste Bote schüttet seine Schale aus, und jetzt geht noch einmal um das Tier und um sein Reich. Der sechste Bote schüttete seine Schale aus über den großen Fluss, den Euphrat. Das ist genau gleich wie in der sechsten Posaune, da wurde auch der Euphrat getroffen. Dort hieß es, wenn ich erinnern darf, in Kapitel 9, bei der sechsten Posaune, da hieß es in Vers 14, löse die vier Boten, die am großen Fluss Euphrat gebunden sind. Und der Euphrat für die damalige Zeit war die äußerste Grenze des Weltreiches, war der Euphrat. Das war die Ostgrenze des römischen Weltreiches, das Tierreich, die Grenze des Tierreiches. Und dort, von dort kommen dann hier sind seine Dämonen her, furchtbar gestalten, oder? Und sie töten die Menschen. Ein Drittel der Menschen. Aber jetzt, wenn man nochmal den Euphrat und jetzt nicht ein Drittel der Menschen. Jetzt wird der Euphrat ausgetrocknet. Man war so froh, dass der Euphrat ein breiter Strom war, dass viel Wasser geflossen ist, weil dann kommen die Heere nicht so leicht drüber. Bitte, wir denken jetzt in damaligen Zeiten. Damaligen Zeiten war das schwierig, so einen Fluss zu überqueren. Heute fliegt man drüber, ja, mit Raketen und mit allem Möglichen, mit Missiles und wie die heißen, ja. Aber damals war sein Fluss ein großes Hindernis für Feinde aus dem Osten. Und hier aber wird jetzt der Fluss Euphrat wird jetzt ausgetrocknet. Und man muss sich vorstellen, welch ein Schrecken jemand hat, der das liest in der damaligen Zeit. Was? Der Euphrat, die große Grenze des Reiches, der wird ausgetrocknet, damit bereitet würde der Weg der Könige vom Aufgang der Sonne her. Wir vergessen nicht, es handelt sich um ein Bild. Es ist eine Vision. Wir dürfen nicht eins zu eins übersetzen. Aber wir müssen uns hineinversetzen in die damalige Zeit und was für diese Leute dieses Bild bedeutete. Später werden wir lesen von der Stadt Neu-Jerusalem und die finden die Stadt wunderbar und herrlich. Wir finden eine Stadt nicht wunderbar und herrlich, oder? Weil damals war eine Stadt was anderes als heute. Eine Stadt damals war die Zivilisation. Dort gab es Leben und dort gab es alles, was man braucht. Und am Land war es schwierig zu leben. Wir heute, wir gehen lieber aufs Land, ja? Wir haben ja alles. Aber wir müssen immer mit den Augen lesen eines Lesers der damaligen Zeit. Und hier diese Visionen bitte auch lesen mit den Augen eines Lesers der damaligen Zeit. Und damals war der Euphrat eine ganz wichtige Sache. Also der Euphrat, es gab ja damals Legenden, ja, über den Tod des Neros, ich habe heute kurz erwähnt. Als der Nero gestorben war, der sich selbst umgebracht hatte, gab es die Legende, der Nero, der ist gar nicht tot. Und andere sagen, doch, er ist tot, aber er wird auferstehen. Es gab da zwei verschiedene Legenden. Ja? Und diese Legenden waren scheinbar bekannt. Und was war die Legende? Die Legende war, dass der Nero, der war nämlich mal jenseits des Euphrat und hat mit den Parthern, das sind diese großen Völker dort im Osten, hat er Frieden geschlossen und hat sich irgendwie gut angelegt mit denen. Und jetzt haben manche gesagt, der Nero, der ist gar nicht tot wirklich, sondern der ist übergelaufen zu den Parthern. Ich meine, das ist alles Unsinn natürlich. Aber es zeigt das Denken der Menschen über den Euphrat und über die Macht jenseits des Euphrat. Die hatten Angst vor dem Euphrat, wenn der ausgetrocknet wird. Jetzt wird der Euphrat ausgetrocknet, damit bereitet wird der Weg der Könige vom Osten. Das sind die Parther. Der Euphrat wird deshalb nicht die Chinesen. Man spricht immer von den Chinesen, ja, an dieser Stelle. An die Chinesen haben die Christen überhaupt nicht gedacht, die diesen Brief gelesen haben. Ich habe gar nicht gewusst, dass es Chinesen gibt. Nein, Es geht hier um die Feinde aus dem Osten, jenseits des Euphrat, genau dort. Die Könige aus dem Osten, damit bereitet würde der Weg der Könige vom Aufgang der Sonne, vom Osten. Auch der Kyros, der Perserkönig Kyros, der damals das babylonische Weltreich eingenommen hat, kam auch vom Osten. Und da hat auch den Euphrat ausgetrocknet, um die Stadt Babylon einzunehmen. Hat er den Euphrat umgeleitet. Und dann konnten die Soldaten durch das Bachbett, durch das trockene Bachbett. Hier natürlich alles im übertragenen Sinne. Wir haben hier ein Bild. Aber bitte, es wird hier mit Assoziationen gearbeitet, wie im ganzen Buch der Offenbarung. An diese schrecklichen Feinde. Der Schutz wird also weggenommen, der Schutz vor dem, wo das, den man hatte, der Schutz dieses Reiches, des Tieres, wird weggenommen, preisgegeben für die Könige, für die wilden Völker des Ostens. Und ich sah, Vers 13, und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Mund des Tieres, Maul des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, die Fröschen glichen. Hier haben wir die unheilige Dreieinigkeit in einem Satz genannt, der Drache, das Tier, das Meerestier und der Falschprophet. Drei unreine Geister, die Fröschen glichen. Frösche sind unreine Tiere, wenn ich mich richtig erinnere. Denn sie sind zeichentuende Dämonengeister, um zu den Königen der Erde auszugehen. Dämonengeister. Hier sehen wir, Dämonen haben hier ein Werk, tun hier ein Werk. Sie gehen aus zu den Königen der Erde. Die Könige dort im Osten vielleicht gemeint. Ja? Um sie zu versammeln zum Krieg jenes großen Tages Gottes des Machthabers über allen. Vielleicht nicht nur aus dem Osten, vielleicht andere Könige auch noch. Überall, die werden jetzt alle versammelt. Also auszugehen zum ganzen Weltreich, den König der Erde und des ganzen Weltreiches hin, um sie zu versammeln zum Krieg jenes großen Tages Gottes, des Machthabers über alle. Gott ist der Machthaber über alle und er hat jetzt seinen großen Tag, das ist der große Tag des Gerichtes und er versammelt sie. Vers 16 werden wir das lesen. Er versammelt sie, Gott. Also der große Tag Satans wird zu einem großen Tag Gottes. Satan denkt sich, ja, jetzt. Yes. Oder jetzt schlage ich nochmal drei. Und es wird zu einem großen Tag Gottes. Und hier haben wir einen Zwischenruf zwischen dem sechsten oder innerhalb des sechsten, der sechsten Schale. Ein Zwischenruf an die Gemeinde des Herrn, an die Gemeinde Jesu. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Ein Seliger ist der, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht als Entblößter umhergehe und man seine Scham sehe. Warum diese Zwischenruf? Die Christen lesen das. Und sie denken, die von Sardes lesen es auch. Die am Einschlafen sind. Und wenn du nicht wachst, in denen wurde gesagt, sie sollen aufwachen. Und wenn du nicht wachst, dann werde ich dir kommen wie ein Dieb. Die hören das auch, die von Sardes. Die sind hier angesprochen, die Christen von Sardes. Also nicht nur die Christen von Sardes natürlich. Aber ich möchte nur zeigen, immer zuerst im Auge haben, die ersten Leser, was denken sie? Und wenn wir das jetzt lesen, das ist eine Botschaft für uns genauso wie für die von Sardes. Aber zuerst mal für die von Sardes. Hier, ich komme wie ein Dieb. Der Herr zeigt hier, ruft hier dazwischen und sagt, schaut, mein Kommen wird ganz unerwartet sein. Ganz plötzlich. Der Dieb kündigt sich nicht an. Deshalb muss man wach bleiben. Die ganze Nacht wach bleiben, weil dann wird man wach sein, wenn er kommt. Aber wenn man irgendwann schläft, dann könnte man schlafen, wenn er kommt. Also nicht schlafen. Selig ist der, der wacht und seine Kleider bewahrt. Kleider bewahren, das heißt, brauchst gar nicht ausziehen. Schlaf in den Kleidern. Früher hatte man ja die Kleider ausgezogen, irgendwo hingelegt. Ja? Dann schlafen und wenn dann der Dieb kommt und alles wegnimmt, dann steht man da. Mit der Schande seiner Blöße und hat nichts mehr an. Also sei wachsam. Selige, ein Selige ist der, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht als Entblößter umhergehe und man seine Scham sieht. Schrecklich, diese Schande. Hier die Schande natürlich, im übertragenen Sinn die Schande vor Gott, als Entblößter dazustehen. Welch eine Schande. Als Verlorene dazustehen. Also Vers 16. Und er versammelte sie an dem Ort, der auf Hebräisch Hamagedon heißt. Oh, wie viele Bücher wurden über Hamagedon geschrieben. Wisst ihr, dass es Hamagedon gar nicht gibt? Es gibt zwar Megiddo, es gibt keinen Hamagedon. Ha heißt Berg. Den Berg von Megiddo, der existiert nicht. Denn der Berg, denn dort ist eine Tiefebene oder eine normale Ebene. Ja, in die Jezreel-Ebene, Megiddo. Kein Berg. Aber hier spricht er vom Berg Megiddo, Har Magedon, ein hebräisches Wort. Versammelt sie an dem Ort, der auf Hebräisch Har Magedon heißt. Wieso sagt er Hebräisch? Warum spricht er plötzlich Hebräisch? Er möchte erinnern an das Alte Testament, da gibt es zwei Berge, sozusagen. Der Berg Zion, das ist der Berg, der eines Tages als der höchste Berg dastehen wird. In Offenbarung 22 lesen wir davon. Einen hohen Berg wurde er geführt. Da war dann dieses neue Jerusalem zu sehen auf dem Berg Zion. Aber hier ist ein anderer Berg. Und diese Berge kämpfen gegeneinander. Oder die einen versammeln sich auf dem einen Berg, die anderen versammeln sich auf dem anderen Berg. Und in der Mitte des Tals, wir denken an Goliath. Ja? David und Goliath. Kapitel 14, Vers 1. Das Lamm sah ich stehen, wo? Auf dem Berg Zion und die 144.000 bedient. Da sind seine Krieger. 144.000, aufgestellt in exakter Form und abgezählt. Und da ist sein Heer, das Lamm und sein Heer. Und jetzt kommt die andere Seite. Das Tier und seine Könige. Kämpfen gegen die Heiligen, gegen das Lamm. Gegen den Berg Zion. Der eine Berg gegen den anderen Berg. Es ist uns klar, dass es eine Vision ist hier, dass es Bilder sind. Nicht eins zu eins zu nehmen. Manche meinen, ja, da stellt sich irgendwann einmal der Mensch der Sünde dorthin in Israel und kämpft gegen Gott. Wie will man denn gegen Gott kämpfen? Will man eine Kanone auf Gott richten und ihn abschießen? Nein, es geht hier um den Kampf, der beschrieben wurde in Kapitel 13, 14 und 15. Oder Kapitel 12, 13 und 14. Der Kampf des Tieres und des Drachen gegen Gott und gegen das Lamm und seine Heiligen. Und hier eine letzte große Versammlung. Alles wird jetzt aufgeboten. Und er versammelt sie. Wer? Nicht das Tier. Er. Wer war das Subjekt? Vers 14. Sie zu versammeln zum Krieg jenes großen Tages Gottes, des Machthabers über alles, und er versammelte sie. Vers 15 habe ich jetzt ausgelassen. Auf den Tag Gottes und des Lammes, es wird sein Tag, und er versammelte sie. Er, dessen Tag es ist, er tritt jetzt auf den Plan. Gott versammelt sie. Er versammelt sie. Er hat alles in der Hand. Und auch diese letzte große Sammlung der Völker. Man denkt unwillkürlich an Joel Kapitel 4. Joel Kapitel 4. Da sagt Gott so, ich setze mich hin ins Tal Josaphat und jetzt holt, bitte bringt alle Völker her. Jetzt werde ich sie abschlachten. Jetzt werde ich sie richten. Und da werden sie gesammelt. Alle Völker kommen ins Tal Josaphat. Das ist auch ein Bild. Josaphat heißt, der Herr richtet. Ins Tal, wo der Herr richtet. Ins Tal des Gerichtes des Herrn. Da werden die versammelt in Joel Kapitel 4. Und hier ist das gleiche Bild. Hier heißt es aber nicht ein Tal, hier ist es der Hamagedon auf der einen Seite und der Zion auf der anderen Seite. Und diese Schlacht von Hamagedon wird dann in Kapitel 19 näher beschrieben. Kapitel 19 greift jetzt gerade da wieder ein. Vers 16, er versammelte sie an dem Ort, der auf Hebräisch Hamagedon heißt. Und jetzt lesen wir Kapitel 19. Vers 16. Kapitel 19, Vers 19. Und ich sah das Tier, und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt. Das ist der Krieg. Die Fortsetzung von dem, was wir hier gelesen haben. Also das Tier und die Könige kämpfen gegen das Lamm, beziehungsweise kämpfen gegen den, der auf dem Pferd sitzt. Hier heißt es, sie versammeln sich, um zu Krieg zu führen. Gott versammelt sie zum Krieg jenes großen Tages Gottes, das macht er so an. Mehr wird uns nicht gesagt. Alle näheren Details werden uns erst in Kapitel 19 gesagt. Eine Entscheidungsschlacht. Kapitel 17, Vers 14 ist dasselbe Bild. Kapitel 17, Vers 14. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen. Das Lamm wird sie überwinden. Weil es ist der Herr der Herren, der König der Könige. Und die, die mit ihm sind, sind Gerufene und Erwählte und Treue. Die werden mit dem Lamm Krieg führen, das Tier und seine Könige. Mit dem Lamm und den 144.000 auf dem Berg Zion. Und in Kapitel 19 wird es nochmal beschrieben, der König der Könige. Da kommt er dann. Da wird es dann detailliert beschrieben. Also jetzt wieder zurück zu Kapitel 16. Der Krieg. Ich möchte hier noch eine Parallelstelle lesen, die ist sehr interessant. In Jesaja 29, Vers 8. Jesaja 29, Vers 8. Wo auch von diesem Krieg gegen den Berg Zion die Rede ist. Dort allerdings ein zeitlicher, in der Geschichte damals stattfindender Krieg. Hier haben wir den letzten Krieg. Jesaja 29, Vers 8, ich lese vor. Es wird geschehen, gleich wie der Hungrige träumt, und siehe, er isst und er wacht auf, und seine Seele ist leer. Und gleich wie der Durstige träumt, und siehe, er trinkt und er wacht auf, und siehe, er ist matt und seine Seele lechzt. So wird die Menge all der Völker sein, die Krieg führen gegen den Berg Zion. Amen. Die Völker sammeln sich und führen jetzt gegen den Berg Zion Krieg. In Sacharja Kapitel 12 und 13 und 14 ist auch davon gesehen. Ja, 12 und 14. Von dem Krieg gegen den Berg Zion. So wird das hier dargestellt. Vers 17. Und jetzt, der siebente Bote schüttete seine Schale aus in die Luft und es kam eine große laute Stimme aus dem Heiligtum des Himmels vom Thron her, die sagte, es ist geschehen. Es ist geschehen. Es ist vollzogen. Es ist geschehen. Interessant, so ähnlich wie in Kapitel, wo haben wir das gelesen? 6? Nein, Kapitel 7. Kapitel 8. Nein, Bitte? 11. Danke. Oh, da kennt jemand die Bibel. Kapitel 11, Vers 15, also 17, bitte? Vers 13. 11, 13? Nein? Es geschah, dort wird einfach gerufen, oder? In Kapitel 11, Vers 15. Es geschahen große Stimmen im Himmel, die sagen, die Königreiche der Welt sind des Gottes geworden. Und in Kapitel 21 haben wir das noch einmal. Kapitel 21, Vers 6. 21, Vers 6. Das ist auch Vollzugsmeldung. Es ist geschehen. 21, Vers 6. Schreibe, diese Worte sind treu und wahrhaftig, sagt er. Und er sagt zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega. Das ist eine Vollzugsmeldung, es ist ein Abschluss, es ist geschehen. Also hier das siebte, gehen wir wieder zurück zu Kapitel 16, Vers 17. Jetzt ist also der siebte Bote, der alles abschließt, schüttet seine Schale in die Luft. Und es kam eine große Stimme aus dem Tempelheiligtum, vom Thron her. Interessant, vom Thron. Wir denken wieder an Kapitel 4. Es geht immer noch um den Thron, von dem alle Gerichte ausgehen. Gott sitzt immer noch ganz ruhig auf dem Thron. Die Stimme vom Thron her, die sagt, es ist geschehen. Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und es geschah ein großes Beben. Das Gleiche nicht geschehen ist, seit es Menschen auf der Erde gab. Wir erinnern uns jetzt wieder an diese Formel. Stimmen, Donner und Blitze. Kapitel 4 damals. Vom Thron aus gehen die Gerichte. Stimmen, Donner und Blitze. Blitze, Donner und Stimmen. Und dann in Kapitel 8, als das siebte Siegel gebrochen war, Kapitel 8, Vers 5 haben wir gelesen, und es geschahen Stimmen, Donner, Blitze und ein Beben. Kapitel 8, Vers 5. Und dann in Kapitel 11, Vers 19, als die siebte Posaune geblasen war, Kapitel 11, Vers 19, lasen wir, und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Beben und ein großer Hagel, immer intensiver. Und jetzt das Intensivste, jetzt nachdem die siebte Schale ausgegossen ist. Und es geschahen Stimmen, Donner und Blitze und es geschah ein großes Beben, das gleich nicht geschehen ist, seitdem es Menschen auf der Erde gab. Solch ein Beben, so groß. Und Vers 21, und große Hagelbrocken, wie ein Talent schwer. Ein Talent? Wie viel ist das? 50 Kilo? 30 bis 40 Kilo, eben, was sind das?
36 bis 40 Kilo, dann babylonische 28
bis 36. Also je nach Maß, zwischen 30 und 40 Kilo. Ein Hagel. Ein einziger Hagel. Hagelbrocken. Und da kommen aber jetzt nach der Reihe auf die Erde. Das Bild müssen wir uns vor Augen halten. Das Bild. Wir haben es mit einer Vision zu tun. Das Bild ist größter Schrecken. Das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Stimmen, Donner, Blitze, großes Beben, so mehr als die auf der Skala, mehr als die Zwölfer. Das Zwölferbeben auf der Skala. Das größte Beben überhaupt. Und große Hagelbrocken. Und die große Stadt, Kapitel 16, Vers 19, und die große Stadt wurde in drei Teile geteilt. Es geht hier um Babel. Babel, die große Stadt Babylon, von der später noch sehr detailliert die Rede sein wird, wird hier nur ganz kurz erwähnt. Die große Stadt wird in drei Teile geteilt. Man denkt unwillkürlich an Hesekiel Kapitel 5, wo dort das Gericht über Jerusalem beschlossen wurde. Und dann heißt es, was soll Hesekiel tun mit Jerusalem? Er soll es dritteln. Lesen wir das Hesekiel 5, Vers 2. Ezekiel 5. Nicht gut aufschlagen. Ein Drittel sollst du, also du Menschen sollst, nimm dir ein scharfes Schwert. Als Schermesser sollst du dir es nehmen und damit über deinen Kopf und über deinen Bart fahren, nimm die Waagschalen und teile die Haare. Ein Drittel sollst du mitten in der Stadt mit Feuer verbrennen, wenn die Tage der Belagerung erfüllt sind, und ein Drittel sollst du nehmen und es rings um sie her mit dem Schwert schlagen, und ein Drittel sollst du in den Wind streuen, und ich werde das Schwert ziehen hinter ihnen her. Vers 12. Ein Drittel soll an der Pest sterben. Ich lese Vers 11. Darum so wahr ich lebe, spricht der Herr, für wahr, weil du mein Heiligtum unrein gemacht hast, mit all deinen Scheusalen und mit all deinen Gräueln, so will auch ich dich scheren und deinetwegen nicht betrübt sein, und auch ich will kein Mitleid haben. Ein Drittel von dir soll an der Pest sterben und in deiner Mitte durch Hunger umkommen. Und ein Drittel soll durch Schwert fallen, rings um dich her. Und ein Drittel werde ich in alle Winde zerstreuen und ich werde das Schwert ziehen hinter ihnen her. Und mein Zorn soll sich erfüllen und mein Grimm werde ich an ihnen stillen und Rache nehmen. Und sie werden erkennen, dass ich, der Herr, in meinem Eifer geredet habe, wenn ich meinen Grimm an ihnen erfülle. Ich werde dich zur Trümmerstätte machen, zum Hohn unter den Völkern, rings um dich her und so weiter. Also das Gericht wird hier angesagt, das schreckliche Gericht Gottes damals über Jerusalem. Hier über die große Stadt, die wird in drei Teile geteilt und die Städte der Völker fielen. Die Völker ringsherum, Städte der Heidenvölker fielen. Und Babylon, die große Ehre, wurde gedacht, vor Gott ihr den Weinbecher des Grimmes, seines Zornes zu geben. Und jede Insel und jede und Berge wurden nicht gefunden. Und hohe, große Hagelbrocken kommen aus dem Himmel. Und die Menschen lästern Gott wegen der Plage des Hagels, weil seine Plage überaus groß ist. So endet diese Gerichtsbeschreibung hier und diese Vision. Der Eindruck muss stehen bleiben. Der Eindruck. Man muss nicht alles ausdeuten können, aber der Eindruck muss stehen bleiben. Das ist das Wichtige. Und die Assoziationen, die hervorgerufen werden. Das ist das Entscheidende. Ja, und was dann kommt in Kapitel 17, habe ich gestern ein bisschen angedeutet. Da, jetzt kommt eine nähere Betrachtung dieser Stadt, die große Stadt, genannt Babylon, die große. Die wird jetzt näher unter die Lupe genommen und näher beschrieben. Und vor allem ihre Grässlichkeit, ihre Sünde und ihr Gericht wird beschrieben. Und es ist wie ein Anhang, wie eine Ergänzungsvision zu dieser Visionenreihe, die von Kapitel 15, Vers 5 geht und in Kapitel 19, Vers 10 endet. So ist das, was jetzt hier kommt, wie eine Ergänzung. Und wir haben es schon gesagt gestern, es steht parallel zu dem neuen Jerusalem. Die Einleitung ist sehr ähnlich, sehr parallel zu Kapitel 21, Vers 9 und 10. Hier Kapitel 17, Vers 1 und 2. Fast parallele Verse. Er sagt, und es kam einer der sieben himmlischen Boten, die sieben Schalen hatten und sprach mit mir, komm, ich werde dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Hurerei trieben, und es wurden trunken von dem Wein ihrer Hurerei die, die auf der Erde wohnen. Und er trug mich im Geist fort in eine Wüste, und ich sah eine Frau sitzend auf einem scharlachroten Tier, das voll Namen der Lästerung war. Ganz parallel dazu die andere Frau, die Kapitel 21, Vers 9, habe ich gestern gelesen. Aber zur Erinnerung jetzt nochmal. Und es kam zu mir einer der sieben himmlischen Boten, die sieben Schalen gehabt hatten, voll von den sieben letzten Plagen. Und er sprach mit mir, komm, ich werde dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Und er trug mich im Geist fort auf einen großen, hohen Berg. Und er zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die sie niederkam aus dem Himmel von Gott. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Direkt gegenübergestellt, die zwei Städte und die zwei Frauen. Die Frauen sind Städte. Und die Städte sind Frauen. Thema ist immer noch, wem gehört alle Herrlichkeit und alle Macht? Und diese Babylon und Jerusalem, die stehen nicht nur hier gegenüber, die stehen sich schon immer gegenüber. Babylon ist ein alter Name. Und hier die Babylon in der Wüste, Jerusalem auf dem hohen Berg, das neue Jerusalem auf dem hohen Berg. Babylon ist die untreue, unzüchtige. Jerusalem ist die keusche Jungfrau, die Braut des Lammes, die Treue. Bei Babylon sehen wir die falsche Herrlichkeit und falsche Macht, äußerlich großer Einfluss, ja, aber alles mit Falschheit und Lüge und Unflat ihrer Hurerei. Und bei der Braut die wahre Herrlichkeit. Echte, schöne Herrlichkeit. Bei der Hure sieben Berge, sie sitzt auf sieben Bergen. Sie sitzt auf dem Tier. Das Tier ist rum. Sie reitet rum. Und die andere, die Frau, die andere Frau, die Braut, die ist auf einem hohen Berg. Einen ganz hohen Berg. Der ewige Zion. Hier also in die Babylon, die pervertierte Herrlichkeit und sich selbst an sich gerissene Macht und dort die gottgegebene Herrlichkeit und von Gott verliehene Macht. Hier die schönen Kleider der Hure, äußerlich, dort die schönen Kleider der Braut, weiß. Hier die Hure, die reitet auf dem Tier und hat Macht über die Könige der Erde. Dort die Braut, die Herrlichkeit, die hat Macht über die ganze neue Schöpfung. Sie regiert mit Christus. Hier dieses alte Babel, das sich selbst einen Namen machen wollte, ist dort das Jerusalem. Hier der Stirn, auf der Stirn ein Name, Babylon, Geheimnis, die große Hure. Dort auf der Stirn der Name Gottes und des Lammes. Hier das eigene Werke und eigene Herrlichkeit, eigene Ruhm. Und dort alles Christus. Alle Herrlichkeit ist von Christus. Sie stehen sich also einander gegenüber. Falsche Religion. Damals, wir müssen uns ein bisschen hineinversetzen in die damalige Zeit. Und wenn es wirklich um die Zeit von Nero geschrieben wurde, oder nach dem Tod Neros geschrieben wurde, dann war das damals der Krieg, römisch-jüdische Krieg. Und Jerusalem war ein Begriff für die Leute. Und Jerusalem hatte großen Einfluss, großen Einfluss. Durch die Diaspora-Juden, die in der ganzen Welt zerstreut waren, im ganzen römischen Reich gab es Juden. Und die Juden haben sich nicht von den Römern was sagen lassen. Im Gegenteil, die Juden haben die Vertreter Rom verklagt beim Kaiser. Die Juden haben mit großer Macht, zum Beispiel die Juden in Jerusalem, haben mit großer Macht über Pontius Pilatus geherrscht. Der konnte da gar nicht tun, was er wollte. Der war ein Hampelmann. Und wenn sie ihm Druck machen wollten, haben sie gesagt, wenn du nicht so tust, wie wir wollen, dann werden wir dich verklagen beim Kaiser. Dann bist du nicht mehr der Freund des Kaisers. Die haben Macht, Einfluss. Und was haben die Juden gemacht mit den Christen? In damaligen Zeit. Wer war das größte Hindernis zur Ausbreitung des Evangeliums? In der Apostelgeschichte. Die Juden. Und die haben die Römer aufgehusst, sagen wir in Österreich. Wie sagt man das hier? Aufgeheizt. Aufgeheizt. Die sind gegen das König, die sind gegen den Kaiser und so weiter. Und dann kamen die Römer und haben dann die Christen eingekerkert. In Philippi zum Beispiel. Aber es waren die Juden. Und schauen wir, was Paulus sagt zu seiner Zeit im 1. Thessalonicher Kapitel 2, was er sagt über das Israel nach dem Fleisch in der damaligen Zeit. 1. Thessalonicher 2. Heißt es, Vers 14. Denn ihr wurdet Brüder, Nachahmer der Gemeinden Gottes, die in Judäa sind, in Christus Jesus, weil ihr auch die Dinge erlittet von den eigenen Stammesleuten, so wie es sie von den Juden erlitten, die auf den Herrn töteten, Jesus, und die eigenen Propheten töteten und euch verfolgten und Gott nicht gefallen und allen Menschen Gegner sind. Uns hindern sie, zu denen, die von den Völkern sind, zu reden, damit sie gerettet werden, womit sie allezeit ihre Sünden zur Fülle bringen. Sie häufen ihre Sünden auf, wie die Babylonier die Steine aufgehäuft haben, um einen Turm zu bauen bis zum Himmel. Allezeit ihre Sünden zur Fülle bringen, aber der Zorn ist auf sie gekommen, um ein Ende zu machen. Und jetzt muss man sich vorstellen, kam mit Juden in ganz große Schwierigkeiten. Das Tier wurde geritten von der Hure. Die Hure hatte so viel Einfluss auf das Tier. Aber irgendwann schüttelt das Tier die Hure ab und wendet sich gegen die Hure und verbrennt sie und zerstört sie und tötet sie und verkauft sie in die Versklaverei. Das ist genau das, was passiert ist. Kaiser Vespasian hat gesagt, zum Schluss jetzt, wir kämpfen jetzt Jerusalem nieder. Wir schütteln diese Juden ab. Und dann wurde, da kam dieser jüdisch-römische Krieg in diesen 3 Jahren, also 67 bis, oder weiß nicht, etwa 67 bis 70 nach Christus. Und das war die größte Katastrophe des ersten Jahrhunderts überhaupt. Überhaupt die größte Katastrophe einer Stadt. Seither gab es das nicht wieder, was dort geschehen ist. Josephus Flavius schreibt ein Buch über den römisch-jüdischen Krieg. Und er beschreibt die Gräuel, die geschehen sind in der Stadt. Die Stadt war dreigeteilt. von Personen gesehen. Da gab es drei Parteien in der Stadt. Und die haben sich gegenseitig bekämpft. Draußen die Römer, die haben die Stadt belagert. Da konnte keiner raus aus der Stadt. Und die anderen konnten nicht rein. Und kein Wunder, dass der Herr Jesus gesagt hat, wenn ihr sehen werdet, Jerusalem von Heeren umzingelt, dann wisst ihr, dass seine Verwüstung nahegekommen ist, und dann sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Und die, die in der Stadt sind, sollen daraus entweichen, so schnell wie möglich. Und bete, dass das nicht an der Sabbat geschieht oder Flucht. Ja? Klar, Sabbat ist alles schwierig. Und im Winter, wenn die alle Täler gefüllt sind mit Wasser, ist auch noch schwieriger. Wehe aber den Schwangeren in jenen Tagen. Es war eine so große Drangsal, wie sie nie wieder gewesen ist. Eine Stadt hat nie sowas gesehen, später, wie das in Jerusalem gesehen hat. In dieser Belagerung, wo Titus dann kam und 5 Monate lang die Stadt belagert hat. Vom März bis August wurde die Stadt belagert und die haben ihre Kinder gegessen in der Stadt. Frauen haben ihre Babys getötet, um sie zu verzehren. Gräueltaten, furchtbare Arten sind geschehen. Aber wir müssen hier schließen. Diese Hure wird jetzt beschrieben und ihre Beziehung zum Tier und dann das Gericht über die Hure. Und da wird uns etwas gezeigt und den Christen damals wird etwas gezeigt, was im Hintergrund, also es wird die himmlische Perspektive gezeigt. Ja. Aber Gott wird das Tier richten. Das Tier, das diese Hure tötet, Gott wird auch das Tier richten. Die römische Reich ist nicht gleich runtergegangen. Das ging noch lange. Gott hat dann immer wieder hinausgezogen. Später ist das römische Reich gefallen. Dann kamen die nächsten Reiche. Und Gott macht es immer so. Er zieht, oder immer, nicht auf ewig, aber irgendwann mal kommt das letzte Gericht. Aber das ist die einzige Lösung zu dieser Spannung. Die Naherwartung, ich komme bald, und die Hinauszögerung, nein, es sollen sich noch Menschen bekehren. Und wen gebraucht er, damit sich noch Menschen bekehren? Die Überwinder, die bereit sind, ihr Leben hinzugeben bis zum Tod, wie die 2 Zeugen, von denen wir gelesen haben in Kapitel 11, die wahrscheinlich ein Bild sind auf die Gemeinde. Die bereit sind, ihr Leben hinzugeben bis zum Tod. Und dann können Menschen noch Buße tun, wenn sie das sehen, wie hier Menschen die Wahrheit verkündigen und für die Wahrheit einstehen bis zum Tod. Das ist der Aufruf des Buches der Offenbarung. Das ist die praktische Anwendung des Buches der Offenbarung. Das ist ein Buch an die Christen, ein Aufruf an die Christen. Seid, gebt 100% euch Gott und macht keinen Kompromiss mit dem Tier. Und dient dem Herrn, er wird euch gebrauchen, um Menschen zu retten vor dem Verderben. Der zöge das Gericht weiter hinaus. Wollen wir hier schließen.